Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz, Episode Nummer 12, lieber Defner. Und ich muss mit einer Zahl starten. 61,46%.
Chapitz hat wieder gestoppt.
Das ist der Sprechanteil des unverbesserlichen Optimisten Defner des letzten Podcasts. 61,46%.
Ich musste das letzte Mal gewonnene Wette feiern. Ja, das musste einfach mal sein. Ja. Frankreich ist Weltmeister geworden. Ich habe es richtig vorausgesagt. Ja?
Wunderbar. Also wir werden aber heute ein Beziehungsgespräch zu führen haben, Defner. Das sage ich dir. Das geht so nicht weiter.
Über die Rollenverteilung, ja?
Ja, über die Rollenverteilung.
Wir sprechen Kollege Chapitz ist unzufrieden mit seiner Pessimistenrolle, die er einnimmt.
Überhaupt nicht. Ich bin zufrieden mit meinem Pessimismus. Aber wir werden heute mal über Optimismus und Pessimismus sprechen.
Und ich werde mal erklären, warum es gut ist, Optimist zu sein.
Und wir werden uns fragen, wer besser durchs Leben kommt. Weil am Ende sind wir alle tot und ich frage mich, wie du als Optimist das ertragen kannst.
Ich bin tot.
Nein!
Ich nutze die Zeit bis dahin.
Ja,
gut. Jeden Tag. Und mit deinem Lächeln.
Wir nutzen die Zeit weiterhin, auch über andere Themen zu sprechen, nämlich Bitcoin wird heute
das ist dein Thema. Da bin ich dann mal der Bär mal wieder, weil ich Bitcoin nicht unbedingt für eine interessante Anlage halte. Um es mal vorsichtig auszudrücken.
Sehr schön. Wir hatten das ja letzte Woche beim Gold. Da war ich ja auch schon der Bär. Ja? Und jetzt haben wir Bitcoin, was eine Art digitales Gold ist. Da würden wir auch drüber reden.
Genau. Beides halte ich nicht für besonders interessant. Wir haben natürlich wieder unsere Rubriken Bull und Bär. Einmal senken und heben wir jeweils den Daumen. Und das Ganze wird dann nicht diskutiert im Gegensatz zu unseren Themen. Möchtest du anfangen?
Ja, nicht mit Bulle und Bär. Nein,
mit einem Bär?
Wir müssen noch mal bereden.
Ach, wir haben ja auch noch Feedback bekommen. Ja,
ja wir in haben Feedback Tat. Gesprochen. Das solltest du vielleicht mal
ja,
sagen.
Ja, in der Tat. Post von einer Psychologiestudentin, einer Hörerin. Und sie schreibt, dass sie ein sehr begeisterter Zuhörer geworden ist. Übrigens, sie schreibt, dass sie ein Zuhörer geworden ist, nicht eine Zuhörerin. Freut sich, dass sie das Wissen aus dem SOWI-Wirtschaftsleistungskurs aus der Schule auch mal wieder zum Einsatz bringen kann. Sie hat uns entdeckt auf der Suche nach aktuellen Themen um Wirtschaft und Politik bei Spotify.
Wunderschön. Ja. Dass wir, wenigstens sind wir hier, diskutieren wir hier auf Leistungskursniveau. Das ist doch wunderbar. Siehst du denn?
Das ist deutlich über meinem Niveau.
Und wir haben auch noch was zu ETFs bekommen. Auch, dass wir mal über ETFs reden sollen. Und da haben wir sogar eine extra Folge. Wenn der Defner in den Urlaub fährt, wir wissen ja alle, womit er das tut, mit welcher Fluggesellschaft, das haben wir ja mal gelernt
und
hier.
Und wohin? Ins Bella Italia.
Ja, da Sizilien. Und während der Defner dann am Strand da liegt, wahrscheinlich ist es etwas vermüllter da in Sizilien, dann werden wir diese Folge übers Reichwerden ausstrahlen, die wir vorher aufzeichnen. Und dann kommen ETFs zur Sprache.
Zum Beispiel, genau. Ja. Und dann können wir mal die Vor- und Nachteile von ETFs diskutieren. Natürlich gibt es immer auch Schattenseiten. Klar, das werden wir dann alles mal pro- und kontramäßig auch so beleuchten. Ja?
Und wir müssen eine Sache sagen. Netflix, eine unserer Wetten ja auch,
eine
die wir
deiner
hatten.
Wetten, ja, du hast sie angezählt.
Ja, ich habe sie angezählt und dann kamen ja letzte Woche die etwas schwächeren Abozahlen raus. Nur 5,2 Millionen, eine Million weniger als erwartet. Da siehst du, die Konkurrenz steigt für
Disney,
gerade durch Disney und Streaming-Services und solche Sachen. Aber Streaming haben wir, glaube ich, heute auch noch.
Kommt doch.
Und jetzt ist die Aktie bei $360. Also glücklicherweise mal eine Wette, die zu meinen Gunsten
gerade läuft. Aktuell, aber man hat auch gesehen, die Aktie ist erstmal nachbörslich um 14% gefallen nach diesen Zahlen, die enttäuscht haben. Die Erwartungen sind einfach hoch bei Netflix, auch nachdem der Aktienkurs ja um über 100% gestiegen ist im ersten Halbjahr. Hat sich dann auch am nächsten Handelstag schon wieder berappelt von minus 14 auf nur noch minus 5%. Also es ist alles relativ und die Aktie kann sich dann auch wieder schnell erholen von solchen kurzzeitigen Zwischentiefschlägen.
Stimmt. Bislang hat die es immer wieder geschafft, aber jetzt bis Jahresende, Defner, vergiss es, tut sie es nicht mehr. Sie wird unter 400 stehen.
Wir haben unsere Rubriken Bulle und Bär und ich lasse dir den Vortritt, damit du auch auf deinen Redeanteil kommst.
Ja. Mein Bär der Woche. Ich würde mit dem Bär anfangen, weil mein Bulle ist etwas komplizierter und wir wollen ja niemanden sofort verschrecken. Deswegen komme ich mit meinem Bär der Woche. Das ist relativ simpel. Da geht es nämlich um Donald Trump. Ist mein Bär der Woche. Ich hatte ihn ja mal als Bulle der Woche, ich weiß. Das hat damals.
Wir können ihn ja nominieren als Dauerbär der Woche.
Ja, diesmal, ich würde auch sagen, Dauerbär der Woche. Nämlich, der US-Präsident legt sich nicht nur mit Konkurrenten wie China oder Verbündeten wie Deutschland an. Jetzt hat er auch im Inland, fängt er an, Institutionen zu attackieren. Erst hat er den Geheimdienst so ein bisschen runtergemacht und jetzt hat er es am vergangenen Freitag mit der Notenbank hat er sich angelegt und hat gesagt, die Zinserhöhung der Notenbank, er wäre darüber nicht begeistert, sagte er in einem Fernsehinterview. Und nach jeder Erhöhung wollen die Währungshüter die Zinsen weiter anheben. So hat er gesagt, darüber bin ich nicht glücklich. So, erklärte der Trump. Und er hat jetzt Angst, dass die Währungshüter seinen Aufschwung torpedieren würden und Amerika einen wichtigen Wettbewerbsvorteil nehmen. Und man muss ja sagen, Bisher war es ja so, dass die US-Präsidenten sich aus der Geldpolitik rausgehalten haben. Das war so ein ehernes Gesetz, ein ungeschriebenes Gesetz, dass kein Präsident da hingeht und sagt, oh, hohe Zinsen, niedrige Zinsen, dass er sich einfach raushält. Und das hat natürlich Trump jetzt wieder durchschritten, dieses Gesetz. Und die politische Unabhängigkeit ist ja so ein Grundprinzip. Und deshalb gab dann auch Trump zu, sein Kommentar sei ungewöhnlich, aber das kümmere ihn nicht weiter. Und so eine Art, seine Einmischung macht aus Amerika so eine Art, würde ich sagen, Bananenrepublik. Man kennt das ja auch von Erdogan, der hat ja in der Türkei die hohen Zinsen der Notenbank kritisiert. Und deswegen ist er jetzt so eine Art, boah, zumindest was Notenbank-Sprech angeht, Erdogan. Und deshalb mein Bär der Woche an Donald Trump.
Ja, auf Notenbänke einzuschlagen ist ja immer sehr populär, ne? Chapitz ja. Und ihre Draghi-Artikel.
Stimmt, diese Woche ist wieder EZB. Da gibt es wieder neue
mein
Chancen.
Mein Bär der Woche, der geht an den Rundfunkbeitrag, die ehemalige GEZ-Gebühr. Die wurde ja sozusagen höchstrichterlich nun in der letzten Woche abgesegnet. Die Erhebung dieser und die Höhe und so weiter. Das Bundesverfassungsgericht hat hier mehrere Klagen gleich einmal sozusagen auf einen abgewiesen und mit nur einer Ausnahme, dass nämlich bei Zweitwohnungen danach gebessert werden muss. Ansonsten haben sie gesagt, also diese 17,50 Euro pro Wohnung sozusagen, die sind okay und rechtens. Und damit haben die sozusagen jetzt den Öffentlich-Rechtlichen auf sehr lange Zeit einfach ihr Auskommen gesichert, ihre Finanzierung gesichert. Und sie haben es ja teilweise auch in der Begründung in höchsten Tönen gelobt, dass sie einen Auftrag erfüllen, der wesentlich sei für die Demokratie und so weiter und so fort. Ich muss sagen, ich bin natürlich parteiisch in der Frage, weil ich bin seit meines Lebens angestellter Mitarbeiter von privaten, früher Hörfunkstationen gewesen und jetzt einer privaten Fernsehstation und auch vorher schon eine andere private Fernsehstation. Und natürlich ist man da parteiisch, weil man auch sieht, wie die öffentlich-rechtlichen Kollegen teilweise arbeiten. Grundsätzlich will ich ja auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gar nicht in Frage stellen, aber die Art und Weise, auch wie dort vor allem gewirtschaftet wird, die geht mir schon wirklich sehr lange sozusagen auf den Geist, weil die Kollegen dort, wenn man sieht, wie die arbeiten, teilweise halt einfach anscheinend ohne Rücksicht auf Kosten arbeiten müssen, wie im Privaten. Wir müssen einfach immer wirtschaftlich arbeiten, wir müssen sparen, wir müssen einfach gucken, dass unsere Kosten in den Grenzen bleiben. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen haben wir immer das Gefühl, da fällt einfach der Gebührenregen wie Manna vom Himmel und man muss hier einfach nur gucken, dass man das Geld möglichst schnell ausgibt, damit man eine Rechtfertigung hat. Also sowohl bei Technikern und überall, bei der ganzen Arbeitsweise, was man so im Vergleich sieht, wenn unsere Kollegen draußen sind und Reporter von den Öffentlich-Rechtlichen da sind die Verhältnisse oft sehr unterschiedlich. Dann würde ich einfach mir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wünschen, der nicht so aufgebläht ist wie eine Krake. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich sowohl im Radio wie im Fernsehen ja immer ständig wieder ausgeweitet, immer neue Stationen gegründet, immer neue Spartenkanäle im Radio genauso, immer wieder neue Sender besetzt und hier sich breit gemacht und immer mehr den eigentlich öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrag, den sie haben, auf irgendwelche kleine Spartenkanäle verschickt und sozusagen in den großen Kanälen ARD und ZDF da unterscheidet man sich kaum noch vom Privatfernsehen. Ich meine, die Öffentlich-Rechtlichen sollten sich auf ihren öffentlichen Bildungsauftrag konzentrieren, auf das, was ein Privater so nicht leisten kann und sollten es dann auch auf weniger Kanäle dann wieder kaprizieren. Dann würde das ganze System deutlich billiger werden und dann könnte man vielleicht auch die Rundfunkgebühr auch mal senken, anstatt sie fast quasi ständig anzuheben. Und ich meine, man kann auf viele Dinge eben verzichten, die privat am Markt auch finanziert werden könnten von den privaten Sendern, zum Beispiel die Fußball-Bundesliga, das lief ja auch schon mal bei Sat.1 lange sehr erfolgreich und dann kamen die Öffentlich-Rechtlichen und meinten wieder, sie brauchen unbedingt die Fußball-Bundesliga in der Sportschau, haben die Preise hochgeboten, hochgetrieben, dass kein Privater mehr mitbieten konnte und ja, dann ist das Ganze natürlich für die Privaten unwirtschaftlich und ist eine totale Wettbewerbsverzerrung. So, das nur einiges zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da könnte man auch noch abendfüllend sprechen, aber ich will ja meinen Wortanteil hier nicht zu sehr ausweiten, deswegen mein Bär der Woche geht an den Rundfunkbeitrag.
So, meine Damen und Herren, Sie hörten ein Referat zum Thema duales Rundfunksystem in Deutschland.
Es sprach
Dietmar Deffler.
Das
wunderschön.
Wort, das Wort
hättest zum wunderschön Dienstag gesprochen. Also wenn wir hier irgendwann mal mit unserem Podcast nicht mehr sind, können wir dich als Cheflobbyisten des privaten Rundfunks des VPRT würde ich dich vorschlagen. Also ja, wunderbar gemacht. Ich kann noch eine Episode. Beispiel. Ich war beim Presseclub, beim WDR ist das in Köln, und da hatte ich das Problem, dass ich die Kinder dabei hatte, und dann haben die gesagt, ach, kein Problem, dann kamen die Kinder auch gleich noch einen Flug mal zubekommen. Wir haben noch einen Chauffeur bekommen, wo wir abgeholt wurden, und dann sind wir da durch das Funkhaus gelaufen, was von einer U-Bahn-Station zur anderen geht, und dann kamen wir an tausenden Räumen vorbei, und ich fragte so, was ist hier? Ach ja, weiß ich auch nicht. Das ist ein Monsterbetrieb gewesen, und ich dachte so, wow, das zum Thema Geldverschwendung.
Ja, ja. Sehr viele Bürokraten und die Pensionszahlungen, von denen ganz zu schweigen, was die da dafür ausgeben, das ist der Wahnsinn.
Und ich habe noch eine Tasse bekommen vom Presseclub, steht drauf, trinkt meine Frau immer draus. Ja, ja.
8 Milliarden nehmen die Jahr für Jahr an Rundfunkgebühren ein.
Acht Milliarden,
ja. Ein Wahnsinnsunsumme.
Wunder. Unsumme, schönes Wort. So, jetzt komme ich zu meinem Bullen der Woche. Da geht es auch um Milliarden. Mein Bulle der Woche geht nämlich an den neuen Finanzminister Olaf Scholz. Ja, der ist nämlich, ist er zum beliebtesten Politiker geworden in Deutschland. Vor Angela Merkel rangiert er jetzt. Und nicht nur das, sondern er hat die Zinsausgaben des Bundes im ersten Halbjahr, also das ist ja überhaupt, dass er jetzt im Amt ist, sind auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gefallen. Nur 7 Milliarden Euro musste der deutsche Staat für seine Schulden berappen. Und du musst ja überlegen, wir haben 1 Billion Schulden hat der Bund und dafür nur 7 Milliarden Schulden. Kannst du dir mal ausrechnen, was das für eine Verzinsung ist? Eine sehr niedrige. Und wie hat er das gemacht? Und da gucke ich natürlich als Schuldensühner, wie ich bei Twitter auch fungiere, genauer hin und musste feststellen, dass die Bilanz des Finanzministers gedopt ist. Und der Scholz verdankt nämlich die niedrigen Ausgaben nicht allein der Tatsache, dass die Zinsen gesunken ist, sondern hat auch noch so einen Bilanzierungstrick. Und wie funktioniert der? Die Finanzagentur des Bundes, das ist so eine Agentur, die in Frankfurt sitzt, die für den Bund die Schulden managt, die verkauft nicht nur normal Anleihen, also sie verkauft sie dann, sondern sie stockt auch alte Anleihen auf. Also alte, die schon länger laufen. Und dann kommen halt Anleihen zur Aufstockung, die bei einem Wert von 130% jetzt notieren. Und dann verkauft der Bund 1 Milliarde zu 130% und kriegt dann also 1,3 Milliarden rein. Und er weiß, er muss die Anleihe nur zu 100% zurückzahlen. Und die Differenz daraus, die 300 Millionen, die werden sofort als Gewinn gebucht. Und so läuft das Ganze. Und das ist natürlich schon ein gewisses Doping, was da drin ist. Und das Lustige in der ersten Halbjahrbilanz, allein im Juni hat der Bund 800 Millionen Gewinn mit Schuldendienst gemacht. Also stell dir vor, du hast Schulden ganz viele, 1 Billion, und du machst damit 800 Millionen Gewinn. Und das ist das Geheimnis, wie wir auf diese niedrigen Schulden kommen. Dass wir einfach so ein bisschen alte Wertpapiere verkaufen und damit Monstergewinne machen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt der Bulle der Woche ist. Aber ich gebe es trotzdem als Bulle der Woche, weil es eben so niedrige Zinsen sind. Und weil der Scholz jetzt der beliebteste Politiker ist. Deswegen mein Bulle der Woche, Olaf Scholz.
Ja, verstanden. Hm. Meine Damen und Herren, Sie hörten ein Referat von Holger Czapitz zum Thema Staatsfinanzen für Fortgeschrittene. Präsentiert von Scholz und Friends.
Ja, sehr gut. Aber ich muss sagen, man muss ja wirklich sagen, die meisten Leute haben mit Anleihen nicht so viel zu tun. Aber man muss wissen, man versteht Wirtschaftsgeschichte überall in der Welt, nur wenn man mit Anleihen sich anguckt. Weil alle Staaten dieser Welt verschulden sich mit Anleihen. Und wenn der Anleihemarkt einem wohlgesonnen ist und man niedrige Zinsen hat, dann geht es einem Land gut. Und wenn der Anleihemarkt etwas saurer ist und einem nicht so gut, dann früher sind Kriege nur gewonnen worden, weil Staaten einen Anleihemarkt hatten und sich Geld für den Krieg beschafft haben. Heutzutage ist es so eine Art nicht mehr, dass man sich Panzer beschafft, sondern im Finanzkrieg sind die Staaten im Vorteil, die sich günstig verschulden können. Der Bund kann das. Und diese herausragende Stellung in Europa verdankt Deutschland wirklich nur seinen Bundesanleihen. Und deswegen sage ich jedem, der Wirtschaftsgeschichte verstehen will, der sollte Anleihen verstehen, weil Anleihen entscheiden über den Aufstieg und Abstieg von Nationen. So, jetzt
sollen wir jetzt dringend in den Handelskrieg ziehen, oder was?
Ja, nein, ich sage nicht in den Handelskrieg
ziehen. So gute Anleihen.
Nein, aber Anleihen, aber Bundesanleihen sind die, das ist das Fundament, auf dem auch unser deutscher Wohlstand, weil die niedrigen Zinsen, die wir hier zahlen müssen, da können die Unternehmen billigere Zinsen zahlen, du kannst als Häuslebauer niedrige Zinsen zahlen, das ist ein Riesenvorteil, das darf man nicht unterschätzen. Und deswegen,
mehr dazu in Holger Czapitz Buch Schulden ohne Sühne, oder wie hieß das?
Ja,
Klassiker der Anleihen.
Gibt es als Hardcover und es gibt es auch als
Softcover.
Nein, von DTA. Schulden ohne Sühne. Ja, das ist wunderbar. Da haben wir alles schon vorausgesagt, was passieren wird.
Danke für die kleine
Werbung.
Ist schon ein bisschen älter, aber natürlich von bleibender Aktualität, wie alle deine Worte.
Danke, Dietmar. Ja, jetzt kommst du zu deinem...
Mein Bulle der Woche, habe ich noch einen?
Du hast einen.
Ja. Und zwar feiern wir eine Zeitenwende in Deutschland, das Ende einer Ära. Streaming hat zum ersten Mal die CD überholt. Also Streamingdienste wie Spotify, Apple Music und Co. haben im ersten Halbjahr 2018 einen Zuwachs von 35,2% auf 348 Millionen Euro Umsatz gehabt. Und das Streaming hat damit eben die CD überholt. Die CD, ist zurückgegangen um 24,5% auf 250 Millionen. Damit hat Streaming jetzt einen Marktanteil von 47,8% und die CD nur noch einen Musikmarktanteil von 34,4%. Wir sind in Deutschland damit mal wieder spät dran mit dieser Zeitenwende, mit dieser Marktführerschaft für Streaming in Schweden, wo ja Spotify zu Hause ist. Da hat es schon 2012 geklappt, also vor 6 Jahren. In Nordamerika 2015, also wir sind mal wieder digital hinten dran. Ist ja alles ein bisschen Neuland für uns, aber ehrlich gesagt, ich war auch sehr spät dran, muss ich sagen, und bin umso begeisterter, weil einfach Streaming so klasse ist, weil man zum einen natürlich diesen Zugriff auf diesen unendlichen Musikkatalog hat und man kann dann immer wieder mal gucken, Mensch, hier ein Stück, das man früher mal auf Kassette hat oder so, kann einfach schön graben. Und der ganz große Vorteil ist, dass man einfach immer wieder neue Musik entdeckt, weil man immer wieder neue Musik vorgeschlagen bekommt, die einem gefällt und so einfach Woche für Woche interessante neue Musik, interessante neue Künstler entdeckt und einfach sein Musikrepertoire enorm erweitern kann. Und das für zum Beispiel 10 Euro ungefähr im Monat pro Person oder bei Haushaltsabos ist ja noch viel günstiger, bei Familienabos. Und ich meine, dafür hat man eben gerade mal eine CD bekommen und jetzt hat man einen quasi unendlichen Musikzugriff. Also mein Bulle der Woche geht an die Streamingdienste.
Wunderschön. Und ist es nicht so, dass man in seiner Bubble dann sitzt, weil man doch dann, weiß ich nicht, wenn du dann Marianne Rosenberg gehört hast, er gehört zu mir, dann kriegst du wahrscheinlich als nächstes Heino
vorgeschlagen. Schlagervorschläge zum Beispiel. Aber
wie kriegst du
denn
Neues? Wie kriegst du Neues?
Ja, du hörst ja immer wieder mehr Neues und dadurch macht der Algorithmus natürlich, kennt sozusagen deinen breiten Musikgeschmack. Du hörst ja nicht nur Schlager, du hörst ja auch dann mal, keine Ahnung, Jazz oder Rock und so aus allen verschiedenen Kategorien.
Der Algorithmus ist ja völlig verwirrt von dir.
Nein, er hat immer, natürlich ist es ja wie bei Amazon auch oder bei anderen Algorithmen, je mehr er natürlich über dich erfährt, desto besser kann er einschätzen, was dir in Zukunft gefallen wird. Da gefällt einem natürlich nicht alles, was man vorgeschlagen bekommt, aber so manches eben schon.
Dann machst du so Skip und dann geht's weiter.
Genau.
Oh, super.
Da likest du dann sozusagen. Ja.
Wunderbar.
Und dann gibst du dem Algorithmus natürlich wieder mehr über dich preis. Das ist ganz klar. Ja. Du bist anscheinend wieder mal nicht dabei.
Nee, ich glaube, meine Frau hat es. Aber ich nutze es nicht.
Keine Musik in deinem Leben.
Doch, es gibt Musik in meinem Leben, aber das ist einfach...
Die ist auf CD.
Meine normales, CD nein, normales Radio. Ich mache mal so ganz normal. So. Aber außerdem höre ich gerne Podcasts, muss ich
Podcast, ja,
Podcast. Und da habe ich gar nicht so viel Zeit. Dann. Stimmt.
Ja. Ja.
Gut, dann haben wir das auch.
Ja,
Bulle und Bär, dann kommen wir zu unseren Schwerpunktthemen,
kommen
oder?
Kommen wir zu unseren Themen. Auch da gebührt dir der Vortritt. Ja.
Bevor wir unser Beziehungsgespräch kommen, worauf ich mich ja besonders freue.
In der Börse am Abend angedeutet, am Montagabend, Holger Czapitz meistens zu Gast bei mir in der Börse. Ja, und da haben wir schon mal dieses eine Thema aufgegriffen. Ich habe angekündigt, Widerspruch.
Wir stehen also da in der Börse am Abend und die Menschen sind gewohnt, dass Dietmar immer fragt und dann sagt vielen Dank. Und dann hat aber Dietmar nicht vielen Dank gesagt, sondern hat gesagt, da bin ich aber anderer Meinung. Also ich meine, die
das
Zuschauer sind wahrscheinlich, und die Zuschauerinnen natürlich auch. Ja, die werden wahrscheinlich gedacht haben, er hat sein Widerstands-Coming-out gehabt oder so. So, aber wir kommen zu Bitcoin. Mein Bitcoin-Thema. Bitcoin feiert ja gerade so eine Art Comeback und das ist ja gerade rechtzeitig, nämlich kurz vor dem 10-jährigen Jubiläum. Denn vor 10 Jahren, man darf ja nicht vergessen, Oktober 2008 war ja Satoshi Nakamoto, hat ja sein White Paper zu Bitcoin, also nicht zu Bitcoin, sondern zu der Kryptowährung rausgebracht, worauf dann die Bitcoin entstand. Und seit Ende Juni hat also Bitcoin ein Drittel seines Wertes gewonnen. Und in den vergangenen Monaten war es ja so ein bisschen ruhiger geworden um Bitcoin. Man dachte so, oh, lebt er noch? Ja, er lebt noch, das hat er jetzt gezeigt.
Er lebt denn der alte Bitcoin noch? Er lebt noch. Kleine musikalische Einlage von Spotify.
Menschen, die diese Musik hören, hören auch diese Musik. Und also er lebt noch, das haben wir jetzt gelernt, Bitcoin lebt noch. Und das Schöne, was man jetzt auch sehen kann, es gab so eine Art Ausleseprozess in den letzten Monaten. Also es gibt ja 1500 solcher Kryptowährungen und Tokens und was es alles gibt. Und da hat diese etwas Langeweile dem Bitcoin ganz gut getan, nämlich der Marktanteil von Bitcoin an allen dieser Kryptowährungen ist gestiegen. gestiegen von 32% auf 46%. Und was zeigt uns das? Dass Bitcoin wahrscheinlich zu denjenigen Währungen gehören wird, die überleben werden. Und was man auch noch sehen kann, dass Bitcoin sich so eine Art Vehikel als Wertaufbewahrung durchsetzt, so eine Art digitales Gold. Ich weiß, Gold hatten wir letzte Woche, da hast du schon gesagt, wozu braucht man das? Aber es gibt Menschen, die da eine Nachfrage verspüren. Und deshalb ist Bitcoin sicherlich eine der Währungen, die überleben wird und die auch munter weiterleben wird und wo die Preise wahrscheinlich auch jetzt nicht mehr so raketenartig steigen, aber sich doch solide nach oben entwickeln.
Naja, da habe ich natürlich meine Zweifel dran. Denn erstmal muss man sagen, okay, die Bitcoin-Währung, der Kurs, der berappelt sich gerade wieder, aber wer im Dezember 2017 bei 20.000 Dollar eingestiegen ist und jetzt bei 7.700 rumdümpelt, der hat immer noch eben fast über 60% verloren an Wert, fast zwei Drittel seines Wertes verloren. Und da kann man in keinster Weise davon sprechen, dass Bitcoin irgendwie auch nur der Ansatz einer Währung ist, weil es eben das wichtigste Kriterium einer Währung nicht erfüllt, keine Wertstabilität aufweisen kann und damit eben als Wertaufbewahrungsmittel komplett ausfällt, wenn ich den Wert innerhalb von wenigen Monaten um sozusagen zwei Drittel reduziere, dann hat das mit Wertaufbewahrung überhaupt nichts zu tun und deswegen funktioniert es auch nicht als Tauschmittel, auch eine andere klassische Definition von Geld oder Währung und als Rechenmittelfunktion, auch diese Funktion kann es deswegen einfach nicht erfüllen, weil es einfach nicht wertstabil ist, weil es extrem schwankend ist im Kurs. Es kann ja kein Mensch auf Dauer einen Preis in Bitcoin ausschreiben, weil er nicht weiß, was er tatsächlich dann in umgetauschten harten Währungen dafür bekommt. Also es ist wirklich keine Währung, es ist einfach nur ein Spekulationsobjekt und die halb geplatzte Blase von 20.000 runter auf 6.000, die zeigt einfach, wie gefährlich diese Anlage ist. Das haben ganz viele Großinvestoren und weise Anleger, vor allem allen voran Warren Buffett, schon oft konstatiert. Er sprach zuletzt auch wieder vom Rattengift im Quadrat. Viele andere vergleichen Bitcoin mit der Spekulationsblase der holländischen Tulpen, wo auch am Ende eine Tulpenzwiebel für den Gegenwert eines Hauses gehandelt wurde, weil die Manie einfach so groß war. Und genau das Gleiche ist ja beim Bitcoin auch teilweise festzustellen. Im letzten Jahr war die Euphorie grenzenlos und jeder meinte, er muss jetzt eben schnell in Bitcoin rein. Maskenbildnerinnen haben mich gefragt, welche Bitcoin-Aktien die besten sind. Das ist dann immer sozusagen das Zeichen, dass irgendwie sozusagen jetzt nun sehr viele investiert sind. Ja, früher sprach man von Milchmädchenhosse. Heute ist es dann vielleicht die Maskenbildnerinnenhosse. Das soll nicht den Maskenbildnerinnen so. Das sind sehr nette Kolleginnen. Das zeigt aber nur, wie breite Gesellschaftsschichten dann plötzlich für so ein spekulatives Thema dann begeistert werden.
Die Tulpenzwiebeln, die waren irgendwann ganz wenig nur noch wert. Der Bitcoin ist immer noch über 7.000 Dollar wert. Das alleine zeigt ja schon, dass es schon noch einen Wert darin gibt. Und man darf nicht vergessen, wie ist Bitcoin in die Welt gekommen? Und das war vor 10 Jahren. Wir werden jetzt alle dieses Jahr diese 10-jährige Lehman-Pleite erleben. Und dann gibt es wieder diese Bilder, wo wir diese Leute sehen, die dann mit einem Karton aus einem Gebäude rausrannten. Und damals ging es um den Kollaps der Banken. Da mussten sie gerettet werden. Die Notenbanken haben Geld gedruckt. Und wir sind immer noch mit der EZB, die ist ja immer noch in Rettungspolitik. Und da kam jemand auf die Idee und hat gesagt, dieses Geldsystem, was irgendwie nur darin besteht, andere zu retten, das wollen wir nicht mehr. Und dann haben sie eben eine konkurrierende Idee gehabt, wo es nicht darum geht, dass Autoritäten, die leider ihre Autorität verloren haben, wie Notenbanken das Geld schaffen, sondern wo es unabhängige Computer machen. Und Bitcoin wird ja über einen Computeralgorithmus gemacht, wo es keine Autorität gibt, die einfach mal auf den Knopf drückt und weitere Milliarden in das Geldsystem pumpt. Also du hast eine gewisse Visibilität, wie es zumindest mit der Geldmenge weitergeht, was du im normalen Sachen
und so eine gewisse. Aber dazu vielleicht keine Autorität. Ja, vielleicht dazu einen Einschub. Ja,
ja? Ja, kannst du gerne sagen. Ja, du kannst gerne. Wir können diskutieren. Ja, da kann
also
man sich
keine Autorität. Fallen. Natürlich gibt es keine Notenbanken, die das Ganze regeln, die auch eben nicht für die Wertstabilität sorgen. Und es gibt aber auch keine Autorität bisher, die den Bitcoin auch in irgendeiner Weise reguliert. Das heißt, deswegen ist ja der Bitcoin jetzt noch so positiv und gefragt. Ja, aber das wird sich ändern. Die Regulation ist natürlich natürlich aufmerksam geworden. Die G20 haben jetzt das Thema erstmal vertagt, weil sie mit dem Handelskrieg momentan voll beschäftigt sind. Aber das Thema ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es wird eine härtere Regulierung für Bitcoins und Kryptowährungen geben. Und es wird auch da funktionierende Geldwäscheregularien geben. Ja? Und spätestens, wenn die ganzen Ganoven, die heute im Darknet mit Bitcoins handeln und ihre Erpressungen mit Lösegeld in Bitcoin verlangen, dann härter reguliert werden und die Bitcoins eben nicht wieder irgendwo waschen können, dann wird das Interesse
das
am Bitcoin.
Das kannst du mit Bargeld ja auch machen. Sehr, also sehr Bitcoin ist sogar besser.
Über Bargeld
nach,
müssen wir auch nochmal diskutieren.
Ja, das ist schon, wir werden auch über Bargeld reden. Ich habe am Wochenende einen getroffen, einen Menschen, der meinte, er würde immer noch seine Lohntüte sich in Bargeld auszahlen lassen und hat dann auch beim.
Okay.
Aber da kommen wir eh noch
ein
anderes. Aber, du bist doch ein Mensch der freien Märkte, Dietmar. Und
ja, absolut.
Ist das doch wirklich, es ist doch wirklich, es ist wirklich eine freie Währung. Und du bist doch auch für Konkurrenz.
Ja, absolut.
Siehst du. Und warum soll es nicht auch sowas wie eine Währungskonkurrenz geben? Und warum soll man nicht auch mal den Autoritäten, den Notenbanken mal zeigen, da gibt es eine Konkurrenz. Und wenn ihr es zu lustig und zu munter treibt und zu viel Geld ins System pumpt, dann haben wir auch als Bürger die Chance, in eine andere Währung auszuweichen. Und das ist eigentlich eine ganz hilfreiche Angelegenheit. Klar, die Währungshüter mögen das nicht, wenn sie Konkurrenz haben. Die denken, sie wären die Allmächtigen, die einfach sagen könnten, wir brauchen so viel Euro und wir müssen den noch retten und das und das und das. Das geht natürlich mit Bitcoin nicht, weil da wirklich Computeralgorithmen sind und nicht irgendwelche Geschäftsbanken, die gerettet werden müssen.
Ja.
Insofern müssen
bin
das
für freie
doch
Märkte, aber
siehst
dann
du?
Freie Märkte unter gleichen Bedingungen eben. Ne? Und nicht, da gibt es eine komplett unregulierte Währung, mit der du all deine Ganoven-Geschäfte machen
das
kannst,
ist nicht nur
mit der du Geld waschen kannst und alles andere machen kannst und Waffen im Darknet kaufen kannst. Und auf der anderen Seite wird immer härter reguliert. Das ist kein fairer Wettbewerb. Ja? Da müssen schon gleiche Waffenbedingungen geschaffen werden. Dann bin ich durchaus für Kryptowährung. Es wird auch weiter Kryptowährung geben, aber eben nicht in Bitcoin.
Warum das, nicht?
Weil der Bitcoin ja technologisch teilweise auch schon überaltet und veraltet ist. Ja? Momentan hat er natürlich noch einen Marktanteil und hat jetzt den Marktanteil ausgebaut wieder, weil im Rahmen dieser geplatzten Euphorieblase sicherlich da wieder einige Kryptowährungen vom Markt verschwunden sind. Aber die Internetrevolution hat ja auch gezeigt, dass nicht immer unbedingt die First Mover dann die erfolgreichsten waren, die tatsächlich das nachhaltigste Geschäftsmodell haben. Die waren halt mal früh dran und haben lange Zeit einen Standard gesetzt, aber viele dieser Internet-Veteranen sind ja komplett vom Markt verschwunden. Netscape, Alta Vista, eine groß hochgelobte Suchmaschine, Yahoo war auch mal ein ganz großer Player, AOL und so weiter, wir erinnern uns noch, die sind alle mehr oder weniger verschwunden vom Markt und die Googles und Amazons, das sind die großen Spieler, die
aber
heute
Bitcoin,
den Markt dominieren.
Da gibt es schon Finanzprodukte, da kannst du drauf handeln, da gibt es einen Terminmarkt, Bitcoin ist schon der Vorreiter und ich glaube auch, dass Bitcoin überleben wird. Deswegen würde ich sagen, machen wir eine Wette.
Na Moment, ein ganz entscheidender Nachteil von Bitcoin, den muss ich schon noch bringen. Ja? Es sind ja die enormen Energietransaktionsleistungen, also der enorme Energieverbrauch, den der Bitcoin hat. Denn für das Bitcoin-Mining, für das Erzeugen dieser neuen Bitcoins und den sozusagen diese ständigen Rechenketten, die dann für die Transaktionen gebraucht werden, werden insgesamt rund 24,5 Terawattstunden pro Jahr verbraucht. Das entspricht in etwa dem Energiebedarf von Nigeria. Umgerechnet auf die Transaktionen sind es dann so viel für eine Transaktion im Bitcoin, so viel wie ein Personenhaushalt Strom im Monat verbraucht. Das sind enorme Energiekosten.
Aber sagst du uns nicht immer, dass der Mensch ein optimistisches, zukunftsgewandtes Wesen ist, was wahrscheinlich eine Idee haben wird, wie man die Energiekosten senken wird?
Ja.
Und das wird auch passieren.
Genau,
natürlich.
Das wird passieren, aber das wird nicht Bitcoin heißen. Und deswegen sage ich dir, der Bitcoin wird vom Markt verschwinden. Es wird eine andere unter diesen 1500 Kryptowährungen, eine andere Kryptowährung geben, die eben zum Beispiel auch energieeffizienter ist und die andere Bedingungen viel besser verbindet. Nur als Anleger jetzt darauf zu spekulieren und zu sagen, wo unter diesen 1500 ist dann wirklich diejenige Kryptowährung, die die beste aller Welten vereint, und es werden sicherlich ein paar sein, die dann überleben werden, aber welche herauszufinden, das ist extrem spekulativ, das ist eben wie damals Internetaktien kaufen und nur ein
aber
paar
einfach
überleben.
Einfach dabei sein, und man muss das nicht, es geht ja nicht darum, dass man damit jetzt wahnsinnig viel verdienen will. Man sagt einfach, ich bin dabei, lege einen Teil meines Geldes da an.
Kaufe mir einen Bitcoin für $7,000.
Natürlich muss das Geld sein, was man auch übrig hat und was im Zweifelsfall auch wertlos werden kann. Natürlich, aber ansonsten ist man mit dabei und Bitcoin ist
mit dabei auf dem Weg nach unten.
Und es gibt auch sowas wie Software-Update, das nennt man Forken. Und das kann auch bei Bitcoin passieren, dann kann der Bitcoin auch ein bisschen flexibler werden und ein bisschen schneller werden und vielleicht weniger Energie verbrauchen. Auch das ist möglich, lieber Dieb. Aber wir wollen wetten.
Also langfristig glaube ich, dass der Bitcoin wirklich in Richtung Null geht.
Null?
Aber
okay.
Wir machen ja hier sehr kurzfristige Wetten bis zum Jahresende.
Null, willst du sagen.
Und das will ich natürlich nicht sagen. Nein, wir wetten ja immer jetzt in die Richtung sozusagen vom aktuellen Preis aus nach oben, nach unten. Du bist der Bulle in dem Fall.
Ja, ich glaube, wir sind bei Bitcoin bei
7.700
ungefähr. Dann sage ich 7.700 oder höher und du sagst...
Ich sage, am Jahresende wird der Bitcoin wieder niedriger notieren als
7.700. Das ist eine langweilige Wette. Du sagst eben noch 0 und dann kommst du 7.700. Das ist schon ein bisschen mehr als 0.
Ja, das kann schon noch ein paar Jahre gehen. Das will ich ja nicht verschweigen. Ja,
gut,
das ist
okay. So. Gut, dann kommen wir jetzt zum Beziehungsgespräch.
Komme ich endlich wieder zurück zum Optimismus. Ja. Optimismus. Also hier bin ich jetzt beim Bitcoin jetzt mal pessimistisch gewesen und ein Bär gewesen. Sozusagen. Grundsätzlich bin ich ja hier in dieser Runde, auch sonst im Leben, der Optimist und ich bin der grundsätzlichen Meinung, wir brauchen auf dieser Welt mehr Bullen, wir brauchen mehr Optimisten, dann würde es auf dieser Welt auch anders aussehen. Ich glaube einfach, dass Bullen grundsätzlich statistisch gesehen schon mal auf der richtigen Seite stehen. Die Welt verändert sich ja insgesamt zum Positiven durch immer mehr Fortschritt, wird sie wohlhabender, wird sie reicher, verschwindet immer mehr die Armut. Eine Zahl, die ich jetzt gelesen habe, 1981 war die Weltbevölkerung, die von Armut betroffen war ein Anteil von 44%. 2015 ist der Anteil auf 10% gefallen bei steigender Weltbevölkerung. Oder auch an den Märkten sehen wir ja das. Die Aktienmärkte, die steigen ja im langfristigen Schnitt um etwa 8-10%. Also sie steigen immer an. Also wenn man sozusagen langfristig auf steigende Märkte als Bulle setzt, dann ist man schon mal auf der richtigen Seite. Das sozusagen diese großen Entwicklungen und im sozusagen individuellen Leben, da glaube ich einfach, dass der Optimismus auch eine sehr selbsterfüllende Prophezeiung ist. Es gibt ja den schönen Spruch, der einzige Mist, auf dem nichts wächst, ist der Pessimist. Das Gegenteil ist eben der Optimist. Der Optimismus macht ja mutiger, lässt uns weniger Angst vorm Scheitern haben und mehr Wagemut haben und uns bereit sein, neue Ideen zu entwickeln, Visionen und die dann nachzuverfolgen. Wie ein Elon Musk und viele andere meiner Vorbilder, die ja auch schon genannt wurden. Ja. Und sich
schwachsinnige Tweets
sich
kann man
einfach
da machen.
Mehr zuzutrauen. Das ist, und das macht einen, und sozusagen etwas zu unternehmen, zum Unternehmer zu werden und in der Regel dann auch erfolgreich, finanziell, beruflich erfolgreicher zu werden. Optimismus hilft auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Man geht offener auf Menschen zu, man traut ihnen mehr zu, man gibt ihnen auch einen Vertrauensvorschuss. Das erleichtert Beziehungen in allen Bereichen. Und Optimismus macht meiner Meinung nach glücklicher und dann auch gesünder, weil man eben sich weniger sorgt und weniger Sorgen, die einem auf den Magen schlagen hat und vielleicht mehr Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren kann, wenn einmal der Schnupfen erwischt.
Er suhlt sie in seinem Optimismus hier. Weißt du,
Defner, Glaube der Berge versetzt. Der Optimismus, positives Denken.
Aber man hört doch schon aus deiner Rede, hört man doch schon die Selbstüberschätzung, die Hybris raus. Das ist, ich meine, so ein Optimist, der ist einfach, der ignoriert die Fakten, sieht alles optimistisch, positiv und dabei, Dietmar, das ist, damit wird die Welt allein nicht besser, nur mit Optimismus.
Ich muss mal mein Glas einschenken.
Ja, du kannst,
mein Glas ist ja immer halb voll.
Dietmar, man muss ja sagen, der Optimist alleine, das führt ja ins Verderben. Ich bin ja der Pessimist. Das heißt ja nicht, dass ich grundlegend die ganze Welt schwarz sehe, dass ich depressiv durch die Welt laufe, sondern ich bin, würde ich mal sagen, eher der Realist.
Das pessimistische Regulativ hier.
Ja, genau, das pessimistische Regulativ. Und durch eine ohne Portion Pessimismus kann ein nachdenklicher Mensch ja gar nicht existieren. Und wenn du mal nach Frankreich auch guckst, die intelligenteren Menschen, das sind, das muss ich leider sagen, die Pessimisten, und die Optimisten wirken oft ein bisschen dümmlich, laufen durch die Welt.
Wieso gerade nach Frankreich?
Was? Frankreich, wenn du mal nach Frankreich gehst, ist der Pessimist, ist der Intellektuelle, das ist derjenige, der. In Amerika mag das anders sein, aber da siehst du ja, was wir für Optimisten da haben. So Trumpsche Typen, die einfach dummes Zeug einfach twittern, die durch die Welt wie Trampels laufen, die einfach nicht reflektieren, die unter Selbstüberschätzung leiden, die eine verzerrte Sichtweise der Welt haben. Und weißt du, was mich mein Pessimismus lehrt? Mal genauer hinzugucken, ein bisschen demütig zu sein, vielleicht auch mal nicht immer zu denken, dass man sofort recht hat, sondern einfach mal die Sachen so ein bisschen hintergründiger zu sein und nicht einfach sagen, kaufen, wird schon steigen, geht schon, sondern vielleicht auch mal hinter die Dinge zu gucken und zu denken, so möglicherweise ist das nicht so positiv. Und ich muss dir sagen, ich führe eine ganz glückliche Beziehung, habe zwei Kinder und du siehst, selbst als Pessimist kann man
zwischenmenschliche Beziehungen haben.
Ja, kann man. Du hast ja gerade erzählt, dass das nur mit Optimisten vergönnt sei.
Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es manches leichter macht. Aber natürlich gebe ich dir in manchen Punkten auch recht. Man braucht schon ein gewisses Korrektiv. Abhebender Optimismus ist genauso schlecht wie sozusagen abhebender oder nach unten ziehender Pessimismus. Ist gut, wenn man so ab und zu mal wieder ein bisschen ausbalanciert wird und sich vor allem ja auch anderen Meinungen gegenüber öffnet. Nur glaube ich einfach, wenn Pessimisten, die behaupten ja immer, sie sind die Realisten. Ja. Und ja, das ist ein absoluter Trugschluss. Ja, sie sollen einfach zugeben, dass sie Pessimisten sind, weil die Sicht der Welt ist eben immer aus einem gewissen Blickwinkel erfolgt die und vor allem, was auch Zukunftsperspektiven anbelangt, die haben immer eine gewisse Richtung. Da ist das Glas eben entweder halb voll oder halb leer. Dazwischen gibt es eigentlich nichts und dann wird diese subjektive Sicht der Welt und der Zukunftserwartungen geprägt, natürlich von eigenen Erfahrungen, von der Psyche und viel, viel mehr, den Genpool, den man mitbekommen hat.
Aber es braucht doch den Pessimisten, um auch den Fortschritt zu haben. Ich glaube, wenn du die Geschichte dir anguckst, ist es dieses Wechselspiel aus Optimisten und Pessimisten, die den Fortschritt möglich gemacht haben.
Das glaube ich auch.
Denn wenn du nur Optimisten hast, die dumpf durch die Welt laufen und wenn du siehst, du hast ja Unternehmertum angesprochen, da gibt es ja auch Zahlen, dass die meisten der Unternehmen, die gegründet werden, in den ersten 5 Jahren schon wieder weg sind, weil sie zu optimistisch sind. Und da würde vielleicht so
ja, aber
Schuss.
Wahrscheinlich würden gar keine Unternehmen gegründet, wenn es nur Pessimisten gäbe. Ja. Die dann sagen, oh, die Statistik sagt, aber so und so viel Prozent sind ja wieder weg.
Natürlich ist der Optimist auch als hilfreicher Idiot sinnvoll, um Wirtschaftswachstum zu bringen. Das würde ich ja gar nicht unter. Aber ich glaube, nur Optimismus ist einfach, das ist deine Weltsicht, ist zu einfach. Und was wir auch noch bereden sollten, was ja unsere Wetten hier anbetrifft, da hast du natürlich schon gesagt, dass die Welt, also die Börsenwelt insbesondere und die Märkte in mehr Jahren nach oben gehen. Ich habe mir mal Statistik angeguckt. Nur 18 von 60 Jahren hat der deutsche Markt ein Minus gehabt. Also statistisch gesehen bin ich natürlich auf verlorenem Posten, ein Drittel nur.
Willst
also
du nur jetzt auch Optimist
jedes
werden?
Jedes Dritteljahr kann man, nein, aber ich will jetzt kein.
Dann heißt unser Podcast demnächst Bulle und Bulle.
Bulle und Bulle.
Oder Kleinbulle und Großbulle.
Defner und Defner. Du hast sowieso immer zu viel Marktanteil. Da kommen wir Defner und Defner das Ganze nennen. Das ist wunderbar. Ja.
Ach, könnte ich demnächst Selbstgespräch führen?
Ja, das ist wunderbar. Nein, also insofern.
Ist
bin
das
ich
wirklich so toll? Nein, ist es viel toller.
Bin ich natürlich wettmäßig hier im Nachteil. Deswegen sollten wir unsere Wetten auch mal ein bisschen progressiver gestalten und nicht einfach sagen, von jetzt ab hoch, da habe ich
Kollege
gewonnen.
Chapitz will ja immer irgendwelche mathematischen Modelle hier einbringen, die Wetten, aber ich will ein ganz klares...
Ich bin
klares,
ja auch der Intelligente,
ich will,
da haben wir es doch.
Ich
der
will,
Pessimist
nein, er will sich,
ist der Intelligentere,
ist doch blöd,
so ist es natürlich.
Ja. Der Kollege will ja immer so irgendwelche Konstrukte hier bauen, wie Zertifikate-Konstrukte, wo sich keiner mehr durchschaut am Ende, sondern ich sage ganz klar, es gibt entweder Daumen hoch oder Daumen runter und das ab dem Zeitpunkt der Wette, das ist eine faire Wette und dann können wir nämlich am Ende des Jahres auch zeigen, dass der Bulle oder der Bär dann auch tatsächlich gewonnen hat.
Wenn aber schon in 30% der Fälle nur der DAX runtergeht, dann habe ich in jedem dritten Jahr die Chance, hier überhaupt mal zu gewinnen.
Ich habe mich dazu breitschlagen lassen, den DAX 15.000 zu wetten.
Oh, ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 60% gewonnen. Das ist wie beim Würfelspiel. Gezinkte Würfel.
Und Chapin sagt in seinem ungründlichen Pessimismus, dass der DAX bis zu 14.900 Punkte bis zum Jahresende steigen
kann. Warum gibt es, gibt ja von Daniel Kahneman, er hat ja in seinem Buch Thinking Slow and Fast, ich glaube, oder Fast and Slow so rum, hat er auch gesagt, warum die Menschen so eine Verlustaversion haben. Also sie nehmen Verluste an den Märkten viel stärker wahr als Gewinne. Und das liegt einfach daran, wenn du Pessimist bist, dann musst du natürlich, hast du immer ein bisschen Angst und diese Angst hilft dir immer dabei, dass du nicht vom Löwen gefressen wirst. Das ist einfach in der DNA so gespeichert bei den Menschen. Wenn die Leute nicht pessimistisch gewesen wären und vorsichtig agiert hätten, sondern immer so, oh, ich renn mal los, oh, da kommt der Löwe, mach schon ein Selfie mit ihm, dann gehst du halt eher drauf. Und deswegen haben sie auch die Pessimisten eher in der Welt fortgepflanzt.
Ja, deswegen haben die in der Steinzeit überlebt,
die Pessimisten.
Ja. Allerdings müssen wir wissen, es gibt jetzt keine Säbelzahntiger mehr, vor denen wir davon rennen müssen und die jedes Mal eine Lebensgefahr für uns bedeuten. Und deswegen macht dieses Rudelverhalten, das sich von den Pessimisten dann zeigt, an den Märkten halt überhaupt keinen Sinn. Das sind eben diese Trugschlüsse.
Weil ich habe die größere Überlebenschance.
Ja, aber es gibt keine Säbelzahntiger mehr.
Aber es gibt andere Risiken. Und du musst ja auch sehen, es gibt politische Risiken, die wir haben. Deswegen, wir haben Trump, ja, wir haben Brexit, alle Sachen. Also es geht nicht immer nur stabil nach oben. Aber Pessimisten,
die rennen halt dann jedes Mal davon, wenn der DAX wieder irgendwie 1% ins Minus und Twitter und Trump irgendwas twittert. Und die Gefahr ist einfach groß, dass man immer an den Tiefpunkten aussteigt und dann eben nicht dabei ist, wenn die Erholung wieder kommt, ja?
Nein, das will ich ja gar nicht sein. Dafür will ich auch gar nicht sprechen. Nur man darf nicht denken, ach, geht immer linear nach oben und deswegen muss ich immer kaufen, 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 kaufen.
Ich muss ja auch sagen, dass mein Optimismus oft auch schon viele Entscheidungen hat treffen lassen. Das möchte ich jetzt einfach auch mal zuräumen, weil man zu hohe Risiken dann eingeht, ja, und sich selbst überschätzt. Das war in meiner jugendlichen Leichtsinnigkeit auch schon der Fall, aber man wird ja auch älter und weiser. Und deswegen schätze ich ja durchaus hier unsere wöchentliche Diskussion,
und die
mich dann
Sie
immer
ja
wieder auf den Boden der
genau.
Realität etwas zurückholt.
Jetzt haben wir einfach unser Beziehungsgespräch endet versöhnlich, denn da haben wir jetzt auch keine Wette.
Wir haben keine Wette.
Wir haben keine Wette. Weil sonst würde er ja gewinnen, weil der DAX ja in 70% nach oben geht und das
oder,
und da jetzt noch
ja, oder wir langfristig alle tot sind, ja,
da dann würde ich gewinnen.
Würdest du gewinnen, ja.
Siehst du,
also es kommt dann, ne, wie gesagt, das kann man nicht einfach formulieren, ja. Aber bedenkt, dass es ein gutes Format ist, wenn man die Argumente austauscht.
Und jetzt sind wir gespannt, wir könnten natürlich abstimmen lassen, ob wir mehr Pessimisten oder mehr Optimisten haben, die uns
man
zuhören.
Kann uns schreiben unter wirtschaftspodcast@welt.de.
Genau, und man kann uns natürlich abonnieren bei iTunes.
Da hätten wir gerne sowohl für Pessimismus und Optimismus 5 Sterne.
5 Sterne,
genau.
Da sind
wir ganz bescheiden. Wir sind die 5 Sterne.
Man kann uns auch bei Spotify hören. Man kann es bei welt.de/podcast sind wir zu Hause.
Wir wollten auch noch gerne den Kollegen Schwarzkopf empfehlen.
Schon wieder? Das hast du letzte Woche doch schon gemacht. Also jetzt schon wieder. Zum zweiten Mal empfiehlt er ihn. Kollege Schwarzkopf macht einen tollen Podcast.
Ich bin ein großer Fan von Inside USA.
Ja,
das ist die politische Sicht der Dinge.
Das hört sich wie ein cooles Hörbuch an. Ist
sehr
witzig.
Ein bisschen kürzer als unsere, aber er ist ja auch alleine.
Stimmt. Und ist nur alle 2 Wochen.
Ja, genau.
Hat er uns eigentlich auch empfohlen?
Sollte er dringend tun.
Auf jeden Fall. Ja, gut.
Dann sind wir durch. Wir sagen Tschüss und Ciao. Wir bleiben doch Bulle und
Bär.
Defner und
Chaffetz.